Werbung.
This is the new Weight Watchers, built for real life and real results, no matter what mode you're in. Maddie went all in for her big day and lost 33 pounds. Emily lost 85 pounds and hit her goal while still living her life.
Weight Watchers gave me the tools and I feel amazing.
Join the millions of members and lose weight with the number one doctor-recommended weight loss program.
I'm able to live my life and still hit my goals.
Lose more at weightwatchers.com.
Werbung Ende.
Es ist Dienstag, der 25. Juli. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling.
Hallo, guten Morgen, Herr Schmitz.
Die russischen Streitkräfte haben ukrainische Binnenhäfen an der Donau angegriffen, um den Getreideexport über den Fluss zu unterbinden. Am anderen Ufer ist rumänisches Territorium, also NATO-Gebiet. Für wie gefährlich halten Sie das?
Also ich glaube nicht, dass Russland ein Interesse daran hat, dass die NATO in den Krieg eintritt. Gleichzeitig, glaube ich, geht Russland einfach seinem Interesse nach, das ökonomisch meiste jetzt aus der Situation rauszuholen. Wir haben ja jetzt schon gesehen in den letzten Tagen, dass die Preise für Weizen und andere Lebensmittel, die Russland exportiert und die auch die Ukraine exportiert, gestiegen sind. Einfach weil es ist jetzt sozusagen weniger auf dem Markt verfügbar. Es ist aber ein großer Bedarf da, deswegen steigen die Preise und Russland verdient im Grunde genommen jetzt gerade mehr. Je mehr man an dieser Exportinfrastruktur zerstört, umso größer ist der Gewinn für Russland bei quasi gleicher Anzahl an Getreidekörnern, wenn sie das so rumwollen. Ich glaube, das steckt zum jetzigen Zeitpunkt dahinter. Es ist in der Tat interessanterweise mutig gewesen, diesen Hafen an der Donau anzugreifen, weil er halt wirklich unweit vom rumänischen Territorium ist. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das Russland gesagt hat, naja, also so risikoreich finden wir das auch nicht, weil die NATO wird nicht wegen eines Angriffs in den Krieg eintreten. Auch das ist, glaube ich, richtig so. Ne? Wir werden jetzt nicht deswegen, das wäre auch unverhältnismäßig, dass die NATO deswegen jetzt in den Krieg eintreten würde. Man würde wahrscheinlich gestaffelt versuchen, darauf zu reagieren und sich überlegen, wie man Russland klar macht, dass das der erste und einzige Angriff gewesen ist, der dann sozusagen auf ein NATO-Territorium mit Kollateralschaden auf ein NATO-Territorium niedergehen würde. So muss man sagen.
Es muss ja gar nicht die Intention sein, die NATO in den Krieg zu verwickeln. Es kann ja auch einfach sein, dass man ihr deutlich macht, dass der Krieg näher an sie heranrückt und sie damit zu größerer Vorsicht ermahnt. Es ist ja jetzt schon deutlich, dass zum Beispiel bei den Drohnenangriffen auf Moskau die USA ganz deutlich gemacht haben, wir unterstützen das nicht. Da gibt es ja erkennbar einen Interessenkonflikt zwischen der Ukraine und dem Westen. Die einen wollen den Krieg nach Russland tragen, die anderen wollen ihn unbedingt auf die Ukraine beschränken.
Ja, das stimmt. Ich glaube, das kann man aber schlecht miteinander vergleichen, dass die Ukrainer versuchen insbesondere Moskau zu treffen. Zum jetzigen Zeitpunkt hat das, glaube ich, vor allen Dingen eine symbolische Wirkung. Ich würde aber schon davon ausgehen, dass die Ukraine in ihren Planungen, das heißt nicht, dass das implementiert wird, aber in ihren Planungen sich vorstellen kann, auch Drohnenschwärme nach Moskau zu schicken. Insbesondere, weil man ja sieht, dass das ja doch irgendwie ganz erfolgreich zum jetzigen Zeitpunkt ist. Das hätte ja zwei Effekte. Also das eine wäre in der Tat die Verstärkung dieses psychologischen Effekts, dass Putin Moskau nicht schützen kann. Und das andere wäre tatsächlich, dass man dann im Effekt wahrscheinlich die russischen Streitkräfte dazu zwingen würde, mehr Luftverteidigung tatsächlich zurück nach Moskau zu bringen und also quasi von der Front abzuziehen. Das wäre ein interessanter Effekt, weil das natürlich dann einfach zu Hause helfen würde.
Dass man halt aus ukrainischer Sicht auch unterstreicht, dass der Charakter dieses Krieges nicht irgendein Regionalkonflikt in irgendwo ist, sondern dass es schon irgendwie sozusagen im Zentrum der geopolitischen Auseinandersetzung stattfindet. Und das ist ja genau das, was die NATO-Staaten eben nicht wollen.
Ja, ich weiß, ich glaube, wir haben es hier mit Regeln, insbesondere der USA, aber auch mit Deutschland zu tun, die von Anfang an sozusagen da gewesen sind und die jetzt keiner verschieben möchte, um da nicht zu Hause jeweils dann eine Diskussion darüber zu haben, dass man eben da jetzt die Regeln verschiebt, verwässert und wir dann jetzt irgendwie in einen Krieg eintreten. Beide Gesellschaften, sowohl die deutsche als auch die amerikanische, aus unterschiedlichen Gründen, haben jetzt überhaupt gar keine Präferenz, dass der Eindruck entsteht, dass wir in diesen Krieg sozusagen als Kriegspartei einsteigen würden. Das ist ja gerade bei uns in Deutschland von vornherein so eine Debatte gewesen, die bei Lichte betrachtet eigentlich jeder Realität so ein bisschen irgendwo jeder Realität gefehlt hat, aber gleichzeitig natürlich was einfach medial interessant auszuschlachten gewesen ist. Ich denke, für die Ukraine ist es eine wichtige Option, auch wenn man dafür in Anführungsstrichen Ärger kriegt, die russischen Streitkräfte und Anlagen auch auf russischem Gebiet, die wichtig sind, also da, wo sozusagen logistische Knotenpunkte sind, dass man da das Risiko aufrechterhält, dass sie militärisch bedroht werden können. Einfach, weil man sonst wiederum für Russland eine ganz klare, einfache Linie zieht und sagt, naja, bis hierhin dürft ihr euch vorwagen und alles, was außerhalb des ukrainischen Territoriums ist, ist quasi sakrosankt. Davon hat man auch nichts.
Ich bin eben bei einer Meldung gestolpert, da sagt das russische Verteidigungsministerium, dass die Produktion von Munition und Waffen angeblich so drastisch erhöht worden sei mit wirklich unglaublichen Zuwachsraten. Und ich habe mich gefragt, ob das angesichts der umfassenden Sanktionen des Westens überhaupt möglich ist oder Propaganda oder ob es eben so ist, dass die Sanktionen mittlerweile so umgangen werden, dass es tatsächlich denkbar ist, dass die Russen es schaffen, ihre Produktion deutlich hochzuschrauben.
Ja, alle drei Möglichkeiten sind in der Tat plausibel, ne? Das ist, ob die Zahlen stimmen, keine Ahnung. Dass die Sanktionen umgangen werden, ist ja unabhängig von der Munition ein eigenes Problem. Und dass dabei deutsche Firmen dann auch noch wieder ganz vorne mit dabei sind, ist auch extrem unangenehm. Das muss man schon wirklich sagen. Nachdem wir eigentlich immer gesagt hatten, wir wollen eigentlich nicht nur sozusagen Rüstungskontrolle, sondern Rüstungsexportkontrolle und Exportkontrollweltmeister sein, dass wir immer wieder unangenehm auffallen, weil wir dann doch sehr liberal sind bei Sachen, die nicht direkt Kriegswaffen sind. Das ist schon wirklich, wirklich schockierend. Aber ich bin zurzeit noch sehr zurückhaltend, die Zahlen zu glauben. Ich würde ganz gerne erstmal sehen, sozusagen, dass dieses Material an der Front ankommt. Und da muss man ja auch sagen, daran arbeitet die Ukraine ja, dass man eben nicht nur versucht, wie soll man sagen, einen Teil dieser Kampfkette, so will ich es mal bezeichnen, also Munition, Geschütze, Logistik, nicht nur einen Teil davon zu bekämpfen, sondern alles drei zu bekämpfen. Und wenn es geht, den, glaube ich, immer noch neuralgischsten Punkt, und das ist tatsächlich die Logistik. Ne? Das ist ja das, was wir in der Vergangenheit immer wieder gesehen haben, immer wenn es möglich gewesen ist, Logistikknotenpunkte zu beschießen, dann hat man das tatsächlich gemacht. Denn was nutzt die ganze Munition, die irgendwo in Fabriken liegt, wenn sie an der Front nicht ankommt?
Was Sie eben sagten zu den Umgehungen der Sanktionen durch deutsche Firmen, das ist natürlich irgendwie auch eine zweischneidige Sache, weil Deutschland nun mal auf Export ausgelegt ist. Und wir ja sehen, dass ein immer größerer Teil der Welt nicht mitmacht oder jedenfalls nicht in der Entschlossenheit mitmacht, wie wir uns das gedacht haben. Da könnte man schon auf den Gedanken kommen, dass man Russland nicht wirtschaftlich vom Rest der Welt abschneiden kann, wenn ein Teil dieses Rest der Welt nicht mitmachen will.
Ja, aber ich glaube, das ist zu einfach. Also die Sachen, um die es hier geht, die es möglich machen, dass Russland immer noch Raketen baut und Dinge herstellt, das sind ja zum großen Teil sogenannte Dual-Use-Güter, also Güter, die, von denen man weiß, dass man sie im Zweifelsfall auch für militärische Zwecke einsetzen kann. Jetzt ist es teilweise nicht so super einfach, immer zu wissen, wo die stehen. Ne? Also da geht es teilweise um Drehbänke, um Feinmechanikgeschichten und sowas. Das heißt aber nicht, dass man sich darum nicht bemühen kann. Und wenn man nicht möchte, dass der Name Deutschlands wiederum in der Presse auftaucht bei solchen Themen, dann ist es vielleicht auch möglich, sich da ein bisschen intensiver drum zu kümmern. Es ist, glaube ich, aber einfach auch ein Fingerzeig darauf, dass wir bei bestimmten Themen der Exportkontrolle total scharf gewesen sind mit Blick auf die Frage, wo geht denn das Zeug hin? Und gerade bei den Dual-Use-Gütern das eben nicht gewesen sind und offensichtlich auch kein großes Engagement an den Tag legen oder kein erfolgreiches Engagement an den Tag legen, so muss man sagen, jetzt dahinterher zu sein, dass diese Umgehung der Sanktionen nicht möglich ist. Ja, Sie haben recht, es gibt Staaten, die vielleicht aktiv helfen. Dazu zählt sicherlich China, Iran, Nordkorea und einige, die sehr ambivalent sind in dem Zusammenhang. Aber ich glaube, dass es schon noch eine Möglichkeit gibt, diesen Staaten zu sagen, wir finden es nicht nur nicht gut, dass ihr das macht, sondern es liegt Ärger in der Luft, wenn ihr Russland helft, aktiv an Komponenten für Waffen zu kommen. Denn das ist relativ einfach. Die Liste ist zwar lang, aber sie ist relativ gleichzeitig in Anführungsstrichen eindeutig, was man alles nehmen kann, um Waffen in Russland herzustellen. Und im Zweifelsfall kann man sagen, nein, im Zweifelsfall dann vielleicht eben einfach nicht. im Zweifelsfalle ruft ihr vielleicht bei uns an und wir kaufen die Sachen lieber selber zurück, als dass ihr sie an Russland verscherbelt.
Sie haben eben ganz am Anfang gesagt, dass das Scheitern des Getreideabkommens oder die Unterbrechung der Getreidelieferung dazu geführt hat, dass der Preis gestiegen ist und es Russland die Möglichkeit gibt, mehr Geld zu verdienen. Aber es gibt ihnen natürlich auch die Möglichkeit, mehr Einfluss zu gewinnen. Der Putin hat ja schon deutlich gesagt, er könnte sich vorstellen, afrikanischen Ländern den Weizen auch umsonst zu liefern. Da sieht man doch, dass sie weiter daran arbeiten, einen Keil zu treiben zwischen das, was man den globalen Süden nennt, und den Westen.
Ja, klar, natürlich. Also, dass Russland jetzt passiv wird, ist glaube ich, nicht anzunehmen. Klar ist aber, dass einfach da, wo Russland seine klassischen Dienstleistungen, also Unterstützung von Autokraten und Diktaturen, nicht mehr anbieten kann, andere diese Rolle schrittweise übernehmen. Und jetzt versucht man sich über das Angebot von Weizen, was natürlich zentral ist, ne? Für jeden Diktator, der muss ja, wenn er Leute unterdrücken will, diese Leute wenigstens ernähren können. Ne? So perfide ist es dann ja letztendlich. Oder auch seine eigenen Leute noch weiterhin ernähren können. Damit schafft man sich ein weiteres Instrument. Und ich spekuliere jetzt mal, muss man sozusagen mal die Ökonomen fragen, wie wichtig der Zugewinn ist, den Russland jetzt hat, dadurch, dass der Preis ansteigt. Möglicherweise, in Anführungsstrichen, kostet es Russland ja nichts. Es ist ja nicht so, dass Russland jetzt sein gesamtes Getreide an die afrikanischen Staaten abgibt, sondern es macht ja jetzt Gewinne bei anderen Staaten und kann möglicherweise eine solche Abgabe, die kostenlos ist, dann darüber subventionieren. Also das kann man sich irgendwie ökonomisch auch schon als tragfähig vorstellen, das zu machen und gleichzeitig dann diesen Keil, wie Sie es gesagt haben, weiter reinzutreiben. Wobei die Frage ist, also es reicht ja nicht nur, die Leute zu ernähren, sondern die Frage ist, wie gesagt, halten sie damit eine politische Verbindung zu diesen Staaten aufrecht oder verbinden sie damit auch Forderungen? Dann wird es wirklich interessant, weil man dann wirklich sagen muss, da wird sozusagen ein Grundbedürfnis, das Menschen haben, nach Nahrung so instrumentalisiert, dass man versucht, sie gegen andere aufzuhetzen. Und die Frage ist dann, wie lange ist das tatsächlich durchhaltefähig oder was sind die Folgen einer solchen Politik. Darüber habe ich ehrlich gesagt noch nicht nachgedacht. Das fände ich allerdings sehr, sehr spannend. Also wenn man das sozusagen zum neuen Instrument von Politik macht, Hunger und sozusagen das Aushungern von ganzen Gesellschaften, das ist schon eine spannende Verschiebung. Und die Frage ist, wie die Europäer darauf reagieren wollen, ob sie das sozusagen nur bei einem Verweis auf die Verletzung von Normen lassen wollen. Oder ob sie merken, dass sie auch da im Grunde genommen härtere Bandagen anlegen müssen, ohne dass ich jetzt wüsste, was das sein würde.
Interessant ist, dass wir jetzt über dies und das gesprochen haben, aber noch gar nicht über die militärische Lage in der Ukraine selbst. Ist das vielleicht ein Zeichen dafür, dass wir uns darauf einstellen müssen, dass dort auf absehbare Zeit nicht viel voran und nicht viel zurückgeht und es einfach so weiterläuft, wie es in den letzten 2-3 Monaten gelaufen ist?
Nee, wir müssen uns, glaube ich, weiterhin darauf einstellen, dass wir nicht wissen, wann es, ich sag mal sozusagen, einen Geschwindigkeitswechsel geben wird und ob es ihn überhaupt geben wird. Also insofern, das ist, glaube ich, der Punkt. Also die Suche nach der Sicherheit, was denn da jetzt in Zukunft kommen würde, das ist, ich weiß gar nicht, womit man das am besten vergleichen sollte. Darüber kann keiner etwas sagen. Und das sozusagen in die eine oder andere Richtung abzustempeln, hat mit der Realität des Krieges und der Situation am Boden nichts zu tun. Die Ukrainer suchen weiterhin nach der Möglichkeit, irgendwo eine Bresche zu schlagen. Es kann sein, dass sie das nicht schaffen. Einfach weil diese Situation, das muss man auch sagen, wirklich eine sehr schwierige ist. Und wir haben jetzt in der letzten Woche doch viele Diskussionen darüber gehabt, dass das schon etwas ist, was auch westliche Streitkräfte möglicherweise so nicht schaffen würden. Dann gibt es immer die Frage, kann man das vergleichen? Ja, nein. Vergleich ist immer schwierig, aber eine solche Situation von einem so tief gestaffelten Gegner ohne Luftunterstützung ist tatsächlich eine äußerst schwierige Situation. Von daher würde ich einfach sagen, sorry, es tut, also warum müssen wir, ich drehe es mal um, warum müssen wir unbedingt ein Urteil darüber sprechen, wollen oder können, warum müssen wir Urteil darüber sprechen können, wie diese Lage die nächsten Wochen weiterlaufen wird. Nur weil wir als Beobachter vielleicht nicht zufrieden sind mit dem, wie es die letzten Wochen gelaufen ist, oder weil wir glauben, es hätte zumindest anders gewesen sein müssen, die Ukraine hätte was anderes versprochen oder irgendwas in diese Richtung. Ich glaube, wir können mit der Unsicherheit der nächsten Wochen leben, weil wir nicht diejenigen sind, die in den Schützengräben kämpfen müssen.
Ich danke Ihnen, Herr Mölling.
Ich danke Ihnen, Herr Schmitz.
Das war Ukraine die Lage. Am Freitag dieser Woche setzen wir einmal aus. Die nächste Folge finden Sie daher erst am kommenden Dienstag bei Stand.de, RTL Plus Musik und überall, wo es Podcasts gibt. Ganz herzlichen Dank und hoffentlich bis nächsten Dienstag.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.
Werbung.
Kennt ihr das auch, wenn man sich fest vornimmt zu entspannen? Meditations-App runtergeladen, Klangschale bestellt und 3 Minuten später vibriert schon wieder das Handy. Entspannung? Gecancelt. Und dann habe ich's gecheckt. Manchmal braucht Entspannung einfach einen anderen Ort. AIDA zum Beispiel. Morgens frühstücken mit Blick aufs Meer. Später Sauna mit Panorama. Abends richtig gutes Essen. Und endlich Zeit für uns statt für Termine. Einfach echte Entspannung. Wenn euch das gerade auch fehlt, Infos gibt's im Reisebüro oder auf aida.de.
Weight Watchers now offers access to affordable GLP-1s. It works for members like...
I'm Haley, and I've lost 100 pounds. Weight Watchers has everything I need, from weight loss medications to nutrition support and help with my side effects. It's all in one place.
Weight Watchers handles the insurance for you and offers affordable cash pay options. With our program, our members are losing more weight with expert nutrition and side effect support.
I'm Mike, and I've lost 135 pounds. Weight Watchers prescribing GLP-1 medications, it's been life-changing.
I'm Sharia, and I lost 80 pounds on Weight Watchers. I realized that it would take more than a prescription to lose weight and feel good on a GLP-1.
Better results, expert support, lose more weight, make it last.
I can't imagine doing a GLP-1 without Weight Watchers.
Get started for as low as $25 at weightwatchers.com/GLP-1. For over 60 years, we've helped millions of members find what works for them. Now, it's your turn. Weight Watchers. Watch it work.
Werbung Ende.